SWR aktuell. Mondial.
Dann kann man auch so sagen, ja, ich habe 30 Tage durchgefastet und es kriegt wirklich nicht jeder hin.
Also ich bin froh, wenn ich weiß, dass ich sowas schaffe und ich werde dann auch nicht schwach. Und das zeigt eigentlich, dass ich stark bin für sowas.
Ihr hört SWR aktuell Mondial. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und aufregend machen, die Unterschiede aushalten und dadurch Gemeinsamkeiten finden. Eine gute halbe Stunde lang reden wir hier also über unser Land, wie es auch sein kann. Nicht schwarz-weiß, sondern bunt.
Wir, das sind
Sophie Rebmann
und ich, Utku Pasarkaya. Und die christliche Fastenzeit ist gerade vorbei. Die muslimische Fastenzeit beginnt in einigen Tagen. Und wir sprechen also über christlich-muslimisches Fasten. Sophie, hast du schon mal gefastet? Fastest du?
Ja, ich habe immer wieder als Kind Süßigkeiten gefastet. Ich habe es auch dieses Jahr versucht, aber nicht gefastet. Hast du gefastet?
Nein, ich habe bisher noch nie gefastet. Das Verzichten fällt mir wahrscheinlich etwas schwer. Aber wir haben zwei Menschen eingeladen, die es tun, die fasten und die darüber auch sehr kompetent erzählen können.
Genau, wir haben Benjamin Reis eingeladen. Er ist Jugendseelsorger im Team Mittlerer Oberrhein, also in den Dekanaten Baden-Baden, in Bruchsal, in Karlsruhe, Rastatt und Pforzheim. Und er hat eine Fasten-Challenge mitkonzipiert, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Hallo Benjamin.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und wir haben eingeladen Ibrahim Aslandur. Er studiert an der PH in Karlsruhe und macht gleichzeitig seinen Doktor an der Uni Tübingen, macht dort also seine Doktorarbeit. Außerdem hat Ibrahim in Istanbul und in Katar studiert. Ibrahim, kannst du noch mal ganz kurz für unsere Hörer sagen, was du an der PH in Karlsruhe machst und was du an der Uni Tübingen machst?
Meine Ausrichtung ist die Theologie. Ich habe in Istanbul Theologie studiert und dann mit dem Master in Katar in Doha abgeschlossen und promoviere in diesem Bereich am Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen. Ich entwerfe dort ein korandidaktisches Modell und an der PH Karlsruhe studiere ich nebenbei parallel noch auf Lehramt, Politikwissenschaften und Religionspädagogik. Das sind die zwei Dinge, die ich parallel momentan akademisch mache.
Ja, schön, dass ihr beide da seid und mit uns übers Fasten sprechen wollt. Wir haben im Vorgespräch schon alle uns darauf geeinigt, uns zu duzen, wenn man über solche persönlichen, privaten Dinge spricht. Zusammen wollen wir nämlich rausfinden, Fasten, wie läuft das ab? Wieso tut ihr euch das? Wieso tun wir uns das an? Und was bringt es? Also was nehmen wir aus dem Fasten mit?
Vorher wollen wir vielleicht noch ein paar kleine persönliche Fragen stellen, um euch besser kennenzulernen. Das erste ist ein Satz, den ihr vervollständigen sollt. Am schwersten würde mir der Verzicht fallen auf Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen?
Auf Musik.
Und was für eine Art von Musik magst du, Benjamin?
Also vor allem selbst Musik zu machen. Mit der Gitarre, mit der Posaune, mit anderen Leuten Lieder singen, das wäre was, worauf ich sehr ungern verzichten würde.
Ibrahim, die gleiche Frage an dich. Am schwersten würde mir der Verzicht fallen auf?
Ich denke, von den Konsumgütern denke ich Kaffee. Aber ansonsten gibt es ganz viele Dinge, auf die ich sehr ungern verzichten würde.
Damit hast du meine zweite Frage schon vorweggegriffen. Die Frage ist nämlich Kaffee oder Tee?
Bei mir ist es ganz klar schwarzer, starker Espresso.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also das ist auch das, was mir wahrscheinlich am schwersten fallen würde, wenn ich tatsächlich fasten würde. Verzichten auf den Kaffee, auf den schwarzen Espresso, ohne Zucker, ohne nix.
Oh ja.
Und bei dir, Benjamin?
Bei mir ist es auch ganz klar der Kaffee am Morgen. Den brauche ich irgendwie.
Okay, und dann noch die letzte Frage, die sozusagen das Persönliche abdeckt. Ohne diese drei Dinge könnte ich nicht leben. Was fällt euch da so ein? Musik hast du ja schon genannt, Benjamin.
Mein Fahrrad, glaube ich, das ist brauche ich unbedingt. Ohne die drei Dinge.
Das Wort Dinge kann man wahrscheinlich etwas weiter auslegen.
Okay, dann sind es auf jeden Fall Freunde und Freundinnen und ich würde sagen Bücher.
Perfekt.
Dann waren es eigentlich schon vier, wenn man ernst
Wir sind großzügig. Ja. Ibrahim, was ist es bei dir?
Tatsächlich würde ich mich dem Benjamin anschließen. Freunde, Familie, Gemeinde und Bücher. Also Soziales und Intellektuelles. Diese zwei Dinge, die sind mir ganz wichtig.
Dann würde ich sagen, kommen wir dazu, übers Fasten zu sprechen. Und ich würde einfach gerne erstmal von euch erfahren, was ihr fastet und wie ihr fastet. Im Christentum ist es ja so, dass man 40 Tage lang fastet, ab Aschermittwoch bis Ostern, mit Ausnahme der Sonntage. 40 Tage, weil Jesus 40 Tage lang in der Wüste war. Und die Form tatsächlich, was man fastet, wie man fastet, ist sehr vielfältig.
Weniger süß auf jeden Fall und halt ein bisschen kontrollierter essen.
Ich faste auf Alkohol bis jetzt.
Ja, also bis Ostern. Auf Alkohol verzichten, auf Süßigkeiten verzichten, die Klassiker halt.
Ich faste durch Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, die ich nicht unbedingt brauche. Einfach offenen Blick zu haben für meine Umwelt.
Ja, ich faste und zwar wir essen nur Obst und Gemüse. Also wirklich 40 Tage, also bis Ostern.
Die ganze Familie fastet. Wir fasten, dass wir abends ab 11 Uhr keine mobilen Geräte mehr anhaben. Alkoholverzicht und weniger Zucker.
Benjamin, was fastest du?
Ich habe vor Ostern versucht, Kaffee zu fasten. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Ich habe es nicht ganz durchgehalten. Aber im Zuspieler waren auch schon viele Sachen dabei, die ich die Jahre vorher schon gefastet habe oder auch da versucht habe. Also Alkohol, mobile Endgeräte irgendwie nach einer bestimmten Uhrzeit oder vielleicht sogar die ganze Zeit mal irgendwie versuchen, das Handy nicht in die Hand zu nehmen. Ja, Süßigkeiten, Fernsehen, das war alles schon mal dabei. Also ich habe keine feste Sache, die ich faste, sondern ich gucke jedes Jahr im Prinzip wieder neu drauf, okay, was steht gerade an und was ist vielleicht auch möglich in diesem Jahr.
Also wie entscheidest du dich dann, was du fastest?
Ich mache mir da gar nicht zu viele Gedanken. Ich würde eher sagen, ich gucke am Aschermittwoch oder vielleicht auch schon in Karneval, in Fastnacht in der Zeit vorher, was könnte dieses Jahr dran sein? Und an was mache ich das fest? Vielleicht an dem, was mich gerade oder was gerade sehr viel Zeit beansprucht in meinem Alltag oder ja, was vielleicht viel Raum einnimmt. Wenn ich jetzt 3 Tassen Kaffee am Tag trinke, da denke ich, okay, könnte ich vielleicht das fasten? Oder wenn ich extrem viel Zeit vom Bildschirm verbringe, dann wäre das auch was, wo ich sagen könnte, okay, das wäre eine ja, was Neues und da es wäre mal angebracht, das zu fasten.
Im Islam ist das alles etwas fester und einheitlicher geregelt. Da ist es klar, vom Morgengrauen bis zur Nachtdämmerung nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen, kein Sex. Wir hören mal kurz in den Zuspieler, wie eine junge Frau ihren Alltag im Ramadan darstellt.
Ich werde recht früh aufstehen, kurz vor 3. Werde frühstücken bis um 3:30, dann werde ich beten, dann werde ich mich nochmal schlafen legen und dann geht's los. Dann werde ich fasten bis abends, bis Sonnenuntergang.
Der Ramadan, der beginnt demnächst, ein Monat lang. Also in diesem Jahr ist der Beginn am 13. April und endet dann am 12. Mai beziehungsweise am 13. Mai beginnt dann das Ramadanfest. Und die Regel sagt also, man beginnt im Morgengrauen mit dem Fasten, wenn man also einen schwarzen von einem weißen Faden unterscheiden kann. Und abends endet das Fasten dann, wenn man eben diesen weißen und den schwarzen Bindfaden nicht mehr unterscheiden kann. Aber das Ganze wird natürlich inzwischen alles minutengenau berechnet, astronomisch. Und dieses Jahr ist es ungefähr so, dass man so ab 5 Uhr morgens nichts mehr essen und trinken darf. Und so kurz vor 9 darf man dann das Fasten brechen. Ibrahim, ist das auch so die Art, wie du fastest im Ramadan?
Ja, tatsächlich ist es so, dass im Islam oder in der islamischen Theologie, sprich aus dem Koran heraus, das Fasten ziemlich genormt und geregelt ist. Es ist kein individuelles Fasten, also ein individuelles Verzichten auf etwas, sondern tatsächlich von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang essen wir nichts, trinken nichts. Man fastet aber auch mit anderen Sinnen. Zum Beispiel achtet man darauf, dass man nicht lästert, sich nicht auf Streitigkeiten einlässt, ganz besonders intensiv die gottesdienstlichen Handlungen vollzieht. All diese Dinge sind ein Teil des islamischen Fastens. Und auch der Zeitrahmen ist so, dass wir dieses Fasten im Monat Ramadan vollziehen. Im Monat Ramadan ist es eine Pflicht für den Muslim, wenn er denn körperlich dies hinbekommt. Aber auch außerhalb des Ramadans gibt es Fastentage, die freiwilliger Natur sind. Die kommen dann quasi aus der Prophetentradition. Und im Monat Ramadan ist es eine Säule, eine Pflicht in diesem genannten Rahmen.
Gibt es da ganz konkrete Koransuren, die darauf eingehen, auf das Fasten?
Ja, im besonderen Maße im zweiten Kapitel in der sogenannten Sura al-Baqarah, in den Versen 183 bis 185 wird das Fasten im Monat Ramadan thematisiert. Und der Monat Ramadan, vielleicht zur Klärung, ist ein Monat aus dem islamischen Mondkalender. Der Mondkalender besteht aus 12 Monaten und der Monat Ramadan ist deshalb besonders, weil in diesem Monat zwei Dinge passiert sind, zwei Ereignisse, die für Muslime ganz besonders sind. Zunächst einmal wurde der Koran herabgesandt, das heißt die ersten Verse des Korans, der letzten Offenbarung, des letzten Briefes Gottes an die Menschen wurden herabgesandt und einhergehend damit natürlich die Gesandtschaft des Propheten Mohammed, der sich als abschließenden Gesandten einer Offenbarungskette oder Offenbarungsreihe versteht. Und somit ist der Koran die letzte Ansprache Gottes, Offenbarung Gottes an die Menschen. Und diese Offenbarung ging dann 23 Jahre, bis der Prophet verstorben ist. Und diesem besonderen Ereignis gedenken wir im Monat Ramadan. Das heißt, es wäre schon richtig, wenn man sagen würde, der Monat Ramadan ist der Monat des Koran.
Dieser Umstand, dass Mohammed sozusagen der letzte Prophet in der Reihe ist, das ist eine Interpretation, die sich ja so im Koran nicht findet. Also das ist eine Lesart von vielleicht verschiedenen islamischen Schulen.
Die gängige Meinung sagt, es gibt einen Ausspruch im Koran, der da lautet, dass der Prophet Khatamul Anbiya oder Khatamul Nabiyyin ist. Also er ist der Siegel der Propheten. Und das wird dann so interpretiert, dass man sagt, er ist der Letzte. Übrigens wird auch in der zweiten Seite, also wenn man den Koran öffnet und die zweite Seite liest, steht dort, jene, die an das glauben, was dir herabgesandt wurde, also an den Koran, und was davor herabgesandt wurde. Und von einer Herabsendung oder Offenbarung nach den Propheten wird im Koran nicht gesprochen. Daraus leiten die sunnitischen Muslime, also mehrheitlich sunnitischen Muslime, eben diese Gesandtschaft des Propheten ab als letzten und abschließenden Gesandten Gottes.
Jetzt habt ihr beschrieben, was ihr fastet, wie das so abläuft. Ich habe früher immer eben Süßigkeiten gefastet. Das hatte ich für dieses Jahr auch vor. Aber ich habe das halt gesagt, während ich was Süßes gegessen habe und irgendwie auch gemerkt, noch bevor ich angefangen habe, dass das nichts wird. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich einfach ein bisschen mehr, um irgendwie mich auf was zu fokussieren, auf mich. Und habe gedacht, vielleicht mache ich einfach jeden Tag Yoga. Das habe ich dann irgendwie nach dem dritten Tag auch nicht mehr durchgehalten. Und deswegen habe ich mich gefragt, hätte ich irgendwas besser oder anders machen können, um tatsächlich durchzuhalten? Und die Frage an euch: Habt ihr bestimmte Vorkehrungen getroffen? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Oder wie wirst du dich darauf vorbereiten?
Tatsächlich ist es so, dass ich mich gar nicht vorbereite, sondern weder körperlich, also körperlich eher weniger, sondern eher, wenn überhaupt, geistig. Da gibt es Tage zuvor, die quasi so zwei Wochen davor, wo man sich mental auf den Monat Ramadan einlässt. Körperlich benötige ich das gar nicht. Und ich steige da sofort in das Fasten ein und schaue dann, wie ich damit zurechtkomme.
Und wenn du sagst, mental darauf vorbereiten, wie sieht das aus?
Das sieht insofern aus, dass ich mir erstmal meinen Ramadan plane. Ich überlege mir, was sind so meine Ziele, was möchte ich diesen Ramadan erreichen. Es geht ja nicht nur um das Nicht-Essen und Nicht-Trinken, sondern es geht darum, eine innige Beziehung zum Koran, zu Gott und zu mir als Mensch wieder aufzubauen. Und da gibt es gewisse Strategien, wie ich das hinbekomme während dem Fasten. Und das ist quasi die mentale Vorbereitung für mich.
Mhm. Wie war das bei dir, Benjamin?
Ich muss sagen, dass es mir hilft, gerade wenn es um so Sachen wie Alkoholfasten oder sowas geht, da schon auch andere Leute zumindest mit einzuweihen. Am besten ist natürlich, wenn sie selbst auch mitmachen, wenn man irgendwo in der Kneipe sitzt und es wird Bier oder Wein bestellt und man sagt, ah, es ist gerade Fastenzeit, dann ist natürlich schon das auch schwierig, dann irgendwie durchzuhalten. Und wenn man da aber Gleichgesinnte findet, ja, ist es fast schon so eine kleine Challenge, dann auch zu sagen, ja, ich packe das. Oder vielleicht hilft auch, sich so einen Kalender zu machen, irgendwie was abzuhaken, die Tage runterzuzählen. Ich glaube, das könnten Sachen sein, die vielleicht helfen. Aber das ist auch was du, Ibrahim, gesagt hast, was mir total gut gefällt, dieses gemeinschaftliche Fasten, also auch dieses Wissen darum, dass andere das auch gerade tun. Und das kann natürlich einen auch voll bestärken, glaube ich, einfach in der, ja, in dem Durchhaltewillen sozusagen.
Ihr habt jetzt beide darüber gesprochen, dass das Fasten auch was mit einer Gemeinschaft zu tun hat. Du hast gesagt, Benjamin, dass man da Menschen am besten einweiht. Vor allem im Islam ist es ja auch so, dass man dann gemeinsam in der Familie oder in der Gemeinde zusammen nach Einbruch der Dunkelheit eben das Fasten bricht. Und jedes Jahr gibt es dazu auch viele verschiedene Reportagen. Ich habe zwei Reportagen rausgesucht von vor ein paar Jahren. Das war nämlich noch vor Corona-Zeiten, aus einer Moschee in Karlsruhe und einer in Mannheim.
Wir sind zu Gast in der größten Moschee ihrer Art in Deutschland, der Moschee des Islamischen Bundes in Mannheim. Der Imam leitet die Gläubigen an beim allabendlichen Gebet nach Sonnenuntergang. Denn erst wenn die Sonne untergegangen ist, dürfen die gläubigen Moslems wieder essen und trinken.
21.41 Uhr, Sonnenuntergang. Gleich dürfen die Muslime endlich wieder etwas essen und trinken, nach über 18 Stunden ohne.
Zum sogenannten Fastenbrechen kommen im Speisesaal der Moschee heute rund 100 Männer zusammen, um gemeinsam zu essen.
Ein Gang nach dem anderen wird serviert. Es gibt Suppe, Salat, Reis und türkisches Gulasch.
Gut 30 Familien beteiligen sich am Kochen für das allabendliche Fastenbrechen.
Für viele macht das Wissen, nicht alleine zu sein, das Fasten erträglicher, meint auch Hasuna.
So schwer ist das Ganze gar nicht, weil das fast zählt ist der Wille. Und Wille kann ja auch nur mal Berge versetzen.
Obwohl alle ausgehungert sind nach vielen Stunden Fasten, das Essen nach Sonnenuntergang wird hier in Ruhe und ohne Hast eingenommen.
Während die Teller leerer werden, wird der Nebenraum schon für das Nachtgebet vorbereitet. Für die meisten Muslime steht trotz aller Strapazen nicht das Fasten im Mittelpunkt, sondern den eigenen Glauben zu festigen.
Man schätzt viele Dinge, das stimmt. Zum Beispiel heute habe ich mein Wasser sehr geschätzt, muss ich sagen. Und Fastenzeit ist ja auch zu wissen, wie es den armen Menschen geht.
Nach dem gemeinsamen Mahl wird dann Tee getrunken. Die Neuigkeiten des Tages werden dabei ausgetauscht. Nach gut 3 Stunden sind die abendlichen Gebete und das gemeinsame Mahl beendet. Bis zum nächsten Abend, wenn sich wieder bis zu 200 Gläubige in der Mannheimer Moschee versammeln, zum Fastenbrechen und zum Beten.
Ja, das ist das Fastenbrechen und Beten vor Corona-Zeiten. Ibrahim, wie erlebst du das, genauso wie in dieser Reportage?
Also es ist natürlich so, dass wir in Deutschland leben, einem mehrheitlich nicht-muslimischen Land, und der Monat Ramadan ist hier nicht irgendwie etwas, was besonders zelebriert wird, sondern wir Muslime müssen in unseren Communities dafür sorgen, dass dieser Geist des Ramadans und diese Spiritualität aufkommt. Und das gelingt uns, wenn wir uns zum Fastenbrechen treffen oder zum Gebet. In Corona-Zeiten ist es natürlich so, dass diese größeren Versammlungen nicht möglich sind. Das war auch letztes Jahr der Fall. Aber im Normalfall ist es so, dass der Monat Ramadan auch ganz intensiv ein Monat der Gemeinschaft und des Zusammenkommens ist und des Zusammenrückens.
Ich durfte auch ein paar Mal bei so einem Fastenbrechen teilnehmen und fand das auch sehr schön. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Interesse am Fastenbrechen groß ist und eben auch einen Anlass bietet dafür, dass sich nicht die nicht-muslimische Bevölkerung mit der muslimischen Bevölkerung austauschen kann. Siehst du das auch so, Ibrahim?
Es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Gelegenheit, auch den interreligiösen Dialog voranzutreiben. Wir haben zum Beispiel als Gemeinden, aber da gehen andere Moscheegemeinden ähnlich damit um, öffentliche Iftare. Also Iftar ist das Fastenbrechen, wo wir Nachbarn und Nachbargemeinden einladen, Menschen des öffentlichen Lebens, und gemeinsam zu Abend essen.
Solche öffentlichen Fastenbrechen, solche öffentlichen Iftare, wie du ihn beschrieben hast, dass er bei euch in der Moschee stattgefunden hat, zu anderen Zeiten, die gibt es auch in Reutlingen. Und da war auch eine Reporterin dabei, da hören wir vielleicht einfach einmal noch kurz mit rein.
Ja, Sie sind meine Freundin.
Die junge Frau mit Kopftuch lacht, ihr kleiner Sohn auf dem Schoß gleich mit und die grauhaarigen Damen auf der Bierbank gegenüber auch. Der Reutlinger Marktplatz in dämmeriger Feierabendstimmung.
Dass die Familien auch da nachts zusammensitzen, und also das hat schon, finde ich, eine Qualität. Also
es ist eine sehr schöne, friedliche Atmosphäre hier.
sehr gesellig und schön.
Also wir haben nicht gefascht, nein, wir sind bloß beim Essen jetzt solidarisch.
Und keinen stört's, denn ja, beim Fastenbrechen auf dem Reutlinger Marktplatz gilt dasselbe wie in der Feschbarkirche. Wer warum zum Essen kommt, ist egal, jeder ist eingeladen, das Essen ist kostenlos.
Das ist Suppe und Salat und Couscous.
Gekocht haben mehrere Teams aller drei Moscheegemeinden in Reutlingen. Das gemeinsame Fastenbrechen auf dem Marktplatz war der Versuch, sich über ein gemeinsames Projekt noch näher zu kommen. Und so lauschen die Reutlinger Muslime nun schon zum dritten Mal auf dem Marktplatz gemeinsam den Koranversen zum Ramadan. Mitten im Getümmel freute sich ein türkisches Ehepaar, das seit 30 Jahren in Deutschland lebt.
Vor 10 Jahren könnte man sich das gar nicht vorstellen, dass man hier überhaupt auf dem Marktplatz so ein Fastenbrechen machen könnte, würde. Es ist so schön jetzt, wenn man mit den Leuten, die man gar nicht kennt, also zusammen hier sitzen und essen darf. Das ist was Tolles, also das ist was Schönes.
Benjamin, würdest du sagen, dass sowas, so ein Gemeinschaftsevent während der Fastenzeit regelmäßig stattfindendes, fehlt im Christentum?
Naja, ich glaube, im Prinzip ist das Gemeinschaftsevent, das ist natürlich, auf das zugearbeitet wird in der Fastenzeit, natürlich Ostern, was natürlich auch so einen Charakter dann hat. Und es gibt ja auch viele Leute, die brechen dann nach der Osternacht auch ihr Fasten, gehen irgendwo hin, trinken was zusammen oder auch Gemeinden. Ja, aber während der Fastenzeit finde ich das schon ziemlich schön, auch irgendwie zu sagen, ja, dieses Gemeinschaftliche, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch im Christentum noch, ja, schön wäre, wenn man da noch irgendwie was hätte, ja.
Ich habe noch eine Frage auch an Ibrahim, und zwar können wir noch für Einsteiger oder Ahnungslose so ein paar Fragen klären. Was wünscht man Muslimen am besten, während sie fasten? Gibt es da was?
Also, dass sie das Fasten ohne irgendwie größere Schaden bis zum Abend durchleben oder überstehen. Vielleicht, nein, das war natürlich nur ein Spaß, aber ich denke, es gibt jetzt nichts Besonderes, was man ihnen wünscht. Zum Schluss, im Monat Ramadan gibt es ein Ramadan-Fest. Da kann man den Leuten vielleicht als Geste gratulieren. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass Fasten ist etwas sehr Intimes. Und in der Prophetentradition lesen wir auch, dass der Prophet Mohammed gesagt hat, das Fasten ist zwischen Schöpfer und Mensch, also zwischen Gott und Mensch. Und es ist nicht etwas, was man unbedingt nach außen trägt. Deswegen habe ich das immer so empfunden, wenn meine Umgebung nicht registriert hat, dass ich faste, dann war das für mich am angenehmsten, weil dann ging der Alltag weiter, ohne dass ich eine Sonderbehandlung bekommen habe.
Damit greifst du eine weitere Frage von mir noch vorweg, weil ich mich gefragt habe, ob ich Rücksicht nehmen kann oder sollte, wenn ich zum Beispiel mit jemand anderem am Tisch oder im Büro sitze und dann selber was esse oder trinke, ob ich da irgendwie zuvorkommend sein kann, indem ich das woanders einnehme, wenn es schon Nachmittag oder Abend ist und heiß.
Ich denke, da kann man einfach nachfragen. Das handhabt jeder, denke ich, ganz individuell.
Ja, das Fasten ist so ein intimer Akt, ein Zwiegespräch zwischen dem Gläubigen und Gott. Dafür ist das Fastenbrechen dann sozusagen ein Gemeinschaftsakt, und da freuen sich die Menschen dann auch auf ganz besondere Speisen. Ich habe mal zwei kleine kurze Stimmen zusammengefasst, worauf sich da diese zwei Leute freuen.
Baklava, das ist ein Muss, wenn die Mami das macht. Ja, das gehört dazu.
Zum Beispiel auf das Pommes freue ich mich. Das gibt's so, aber in Ramadan ist Pommes was richtig Besonderes. Und auf das Wasser.
Wasser, Pommes und Baklava, das sind so die Sachen, auf die sich diese zwei Muslime gefreut haben oder freuen im Ramadan. Ibrahim, wie ist es bei dir? Gibt es denn etwas, worauf du dich da besonders freust beim Fastenbrechen?
Also ich freue mich besonders auf, also es ist so, wenn man fastet, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen und nichts getrunken hat, ist man am Abend tatsächlich nicht mehr so wählerisch. Und man ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ah, ich würde jetzt gern das oder das essen. Ein Glas Wasser, so etwas ganz Banales und Simples, ist für einen schon etwas ganz Besonderes. Und das ist auch einer der Motive des Fastens, und zwar die Dankbarkeit. dass der Mensch dankbar für die Dinge sind, die für ihn im Alltag eigentlich selbstverständlich und ganz trivial sind. Aber wenn man ganz bewusst darauf verzichtet und das dann am Abend bekommt, dann bekommt das einen besonderen Wert.
Und Benjamin, wie ist das nach dem Ende der Fastenzeit in der katholischen Kirche? Worauf freust du dich, wenn du beschrieben hast, dass Ostern so ein abrundendes Element ist? Ich dachte vielleicht, währenddessen spielt ja zum Beispiel die Orgel nicht. Du als Musikfreund, ist das was, worauf du hinfieberst? Oder gibt es da noch andere Dinge, auf die du dich freust?
Ich würde sagen, vor allem freue ich mich natürlich wieder, wenn ich irgendwas faste, was ich eigentlich ganz gerne mache, also Kaffee trinken, irgendwas, dann freue ich mich natürlich einfach mal da wieder drauf. Eine Freundin von mir hat letztens zu mir gesagt, sie hat dann einen Unfall und war lange im Krankenhaus und musste echt viel erst wieder danach lernen. Und sie hat mir letztens gesagt, dass sie den Eindruck hat, dass Leute, die Verzicht erleben mussten, die Sachen danach wieder ganz anders wertschätzen können. Und ich glaube, da geht es irgendwie mir drum. Also die Sachen, die man täglich vielleicht hat, wieder mit neuen Augen sehen und wieder eine neue Perspektive darauf kriegen. Und zu sagen, ja, das ist eben nicht gegeben, dass es, wie du sagst, Ibrahim, dieses Glas Wasser gibt, dass das irgendwie doch auch was ist, wofür man dankbar sein kann. Und ich glaube, diese Perspektive, wenn die wieder aufgeht, das tut einfach total gut.
Kannst du dich dann an deinen ersten Kaffee wieder erinnern? Wo hast du den getrunken und wie war das?
Ja, wie gesagt, ich war nicht ganz so strikt in der Fastenzeit, ja. Aber am Ostersonntagmorgen gab es einen schönen, ausgiebigen Kaffee und genau, der wurde natürlich auch zelebriert.
Das Stichwort Kaffee fällt immer wieder in unserer Runde, das ist so ein wichtiges Element in unserer Kultur und das Stichwort Kaffee fällt natürlich auch, wenn man Muslime fragt, was ihnen im Ramadan besonders schwer fällt an Verzicht. Hören wir mal ganz kurz rein.
Kaffee tut mir morgens weh. Flüssigkeit habe ich kein Problem, weil ich nachts davor natürlich locker meine 3 Liter trinke. Und somit habe ich zwar keinen Flüssigkeitsmangel unterm Tag, aber morgens, bis ich mich überwunden habe, dass ich keinen Kaffee bekomme, dauert 2 bis 3 Tage.
Ich bin Raucher. Das ist das, wo ich mir schwer tue, aber das war's auch.
Das höre ich immer wieder von Muslimen, die sagen, ich brauche so 2 bis 3 Tage, bis ich mich umgestellt habe, bis sich mein Körper umgestellt hat. Ibrahim, hast du ähnliche Erfahrungen, wenn es sozusagen mit dem Ramadan startet?
Ja, ich habe auch gleiche Erfahrungen. Und ich brauche auch so 2 bis 3 Tage, bis ich dann reinkomme, bis mein Körper sich daran gewöhnt hat. Aber wenn sich der Körper daran gewöhnt, dann ist es leicht, relativ leicht.
Benjamin, wie ist deine Erfahrung mit dem Verzicht? Gibt es so eine kurze Phase, wo man sich da einfach auch umstellt dann und es dann nicht mehr ganz so schlimm ist, der Verzicht?
Ja, ich glaube, das braucht am Anfang tatsächlich so ein paar Tage. Kommt auch darauf an, um was es geht. Aber manchmal hilft es ja auch schon einfach, Routinen zu unterbrechen, indem man Sachen einfach wegstellt. Die Kaffeemaschine aus der Küche raus oder je nachdem, was man fastet, einfach da nichts mehr einzukaufen. Und genau, wenn man es dann nicht mehr sieht, dann ist der Verzicht schon gar nicht mehr so, ja, so aufwendig sozusagen.
Im Christentum, du bist katholischer Theologe, Benjamin, warum fastet man da?
Ich glaube, Fasten ist natürlich ein Element, was als ja, spirituelle Praxis in fast allen Religionen gibt. Von uns wurde es auch übernommen vom Judentum. Und es orientiert sich, wie wir schon gesagt hatten, an den 40 Tagen, die Jesus in der Wüste gefastet hatte, bevor er öffentlich aktiv wurde. Ja, zudem kommt eben noch, dass es eine Vorbereitungszeit auf Ostern ist, also diese 40 Tage, die Sonntage rausgerechnet, und die eigentlich ja auch mit Buße, mit Umkehr was zu tun haben. Ich mag das Wort Buße gar nicht so sehr, das hat mir irgendwie, glaube ich, in meiner Kindheit wurde mir das irgendwie ein bisschen vergällt. Aber ich finde Umkehr oder so nochmal eine neue Perspektive auf irgendwas kriegen, und nochmal zu überprüfen, okay, was ist denn gerade in meinem Leben, wo ich sage, okay, das möchte ich ändern, da möchte ich mal was lassen einfach. Und ich glaube, das gehört dann dazu und hat verschiedene Aspekte, dass es dann dazu kommt im Christentum, dass wir auch fasten. Ursprünglich war der Advent auch mal eine Fastenzeit oder ist es eigentlich auch immer noch, aber das wird bei weitem nicht so genau gehandhabt wie in der österlichen Bußzeit, was wir jetzt so Fastenzeit nennen, vor Ostern einfach.
Ich habe am Wochenende noch Muslime gefragt nach dem Fasten und einer hat gesagt, das Fasten ist für mich wie ein Reset beim Computer. Benjamin, das, was du schilderst, das unterscheidet eben das religiöse Fasten schon ganz stark von den anderen Formen des Fastens, Heilfasten, Intervallfasten. Da fehlt eben diese spirituelle Komponente, die ja beim religiösen Fasten eigentlich im Zentrum steht.
Für mich auf jeden Fall auch. Ja, ich würde auch sagen, es geht eigentlich um diese Konzentration auf wieder was, um meinen Blick auf was zu wenden und zu sagen, da konzentriere ich mich jetzt mal drauf. Und das funktioniert ganz einfach dadurch, dass ich was weglasse. Ich werde mir dadurch bewusst, irgendwas ist neu und es gibt irgendwie so eine, wie eine Unterbrechung, könnte man vielleicht sagen, von meinen alten Gewohnheiten. Und es bringt mir eine neue Konzentration auf das, was vielleicht das Wesentliche ist.
Ist es das, was das Fasten für euch beide ausmacht, was euch das Fasten jeweils gibt? Dass man sich eben wieder auf sich selbst konzentriert?
Ich denke, das Konzept des Fastens im Islam oder so wie das Fasten im Koran geschildert wird, zeigt in zwei Richtungen. Eine Richtung hatte ich ja schon erwähnt, das ist die Dankbarkeit. Aber ein Motiv steht ganz, ganz zentral im Fokus des Fastens und das ist die sogenannte Taqwa. Taqwa wird übersetzt mit der Schutz vor dem Schlechten, Gottesbewusstsein oder Gottesehrfurcht. Und zwar ist das Fasten, wenn wir einen Schritt zurückgehen und betrachten, was macht der Mensch hier? Er verzichtet ganz bewusst und willentlich auf Dinge, die eigentlich erlaubt sind. Das heißt, er ist sich bewusst oder er ist zumindest der Überzeugung, dass Gott von ihm etwas möchte. Und er schafft es, seine Triebe, die ja ziemlich stark sind, das Essen und Trinken oder das Verlangen nach sexueller Nähe, dass man das herunterschraubt und sich dem Willen Gottes fügt. Das heißt, wir arbeiten hier daran, dass der Mensch in der Lage ist, gewisse Triebe oder Impulse dem Willen des Guten zu unterwerfen. Und das bedeutet zum Beispiel außerhalb des Ramadans, wenn man dann 30 Tage gefastet hat und seinen Körper trainiert hat, sich gewissen Dingen zu unterwerfen, dass man außerhalb des Fastens zum Beispiel sein Konsumverhalten überdenkt.
Benjamin, ihr habt eine 40-Tage-Challenge konzipiert. Was macht man da und wieso habt ihr die euch ausgedacht?
Ja, wir sind in der Jugendarbeit im Team aktiv und wir haben uns überlegt, was machen wir dieses Jahr in der Fastenzeit? Und das Gefühl war bei allen so, wenn wir jetzt noch sagen, faste doch dies oder faste das, gefühlt haben wir die ganze Zeit schon durch die Pandemie viel gefastet und man hat irgendwie viel Verzicht üben müssen in alle möglichen Richtungen. Und dann war die Idee, okay, was wollen wir mit der Fastenzeit eigentlich? Wir wollen Leute auch aus der Komfortzone ein bisschen rauslocken. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen einfach jeden Tag in den 40 Tagen der Fastenzeit eine andere Challenge. Das sind mal kleinere, mal größere Challenges. Also das ging von stell mal dein Zimmer um daheim bis zum einen Tag lang gar nicht sprechen. Genau, und die haben wir über Messenger und über soziale Medien verbreitet und wurde gut angenommen. Ging eigentlich, wie gesagt, mehr darum, jetzt was darüber hinaus zu tun, was man normalerweise gar nicht tun würde, als irgendwas zu lassen.
Was war das Ziel davon, praktisch was anders zu machen?
Ja, was anders zu machen. Und unser Eindruck war einfach, dass bei vielen Leuten gerade die Gefahr besteht, dass sie irgendwie im Alltag, dass der Alltag so grau wird und irgendwie gar nicht mehr, es keine Highlights mehr so richtig gibt. Und da wollten wir einfach ein bisschen gegenwirken. Und daraus sind die Challenges entstanden.
Ibrahim, ist dir so eine Art des Fastens völlig fremd, diese Challenges zum Beispiel?
Nicht völlig fremd. Im Rahmen des Ramadan vielleicht würden wir das nicht so handhaben. Aber das ist eine kreative Idee, auch mit dem Fasten umzugehen. Man kann das ja auch jenseits der Religion so eine Challenge für die Menschen einführen, dass man sagt, ich verzichte darauf, weil ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Konsumgesellschaft und ich denke, zu verzichten und seinen Konsum auch zu reflektieren, ist eine Kompetenz, die man erlernen muss, auch schon in der schulischen Bildung, dass man mit gewissen Dingen umgeht, mit Überfluss umgeht und da sind so Challenges vielleicht eine Möglichkeit, das zu erlernen.
Wir kommen zu unserer Rubrik gegen den Strich. Da stellen wir ein paar Fragen, die kritisch sind, vielleicht auch unangenehm sind. Eben zum Beispiel das Thema Challenges. Da könnten vielleicht die einen oder anderen sagen, das ist irgendwie so neumodischer Kram und ist so weg von der Religion. Benjamin, wie würdest du mit solcher Kritik umgehen? Gibt es solche Kritik überhaupt?
Ich glaube, solche Kritik gibt es, aber ich würde sagen, ja, dann ist es neumodischer Kram, aber ich glaube, er ist gut und er hilft den Leuten, aus ihrem Alltag rauszukommen.
Und dann gibt es da unsere zweite kritische Frage an dich. Und zwar haben die Christen Maultaschen erfunden, um Fleisch essen zu können, Starkbier getrunken und eben Süßigkeiten gefastet, statt richtig Essen zu fasten. Sind die Christen lasch oder nicht konsequent genug im Glauben?
Eine spannende Frage. Also ich muss sagen, dass mich sowas wie Ramadan, das, was du erzählt hast, Ibrahim, also total anspricht und ich es auch so als richtige Herausforderung fast schon sehe und mich das ja eher fasziniert. Ich glaube, ich als Christ muss natürlich für mich dann auch einfach gucken, wie gehe ich damit um? Wie sieht mein Fasten aus? Mache ich das ganz radikal? Mache ich das einfach nur durch Süßigkeiten oder durch irgendwas anderes? Und letzten Endes bin ich dafür, glaube ich, verantwortlich, muss das mit mir ausmachen.
Unsere Rubrik gegen den Strich. Jetzt kommen die kritischen Fragen an dich, Ibrahim. Du hast in verschiedenen Ländern gelebt und studiert, unter anderem Ägypten, Katar und in der Türkei. Und man hört immer wieder davon, dass im Ramadan auf Menschen, die nicht fasten wollen, Druck ausgeübt wird. Das hat mir auch jemand jetzt am Wochenende erzählt, der selber gläubiger Muslim ist und sehr gerne fastet. Hören wir mal rein.
In den letzten Jahren sieht man schon mal, dass in bestimmten muslimischen Ländern manche ausrasten, wenn eine Frau nicht fastet und Schluck Wasser trinkt. Das ist eine Dummheit. Nämlich, es gibt auch Bedingungen, wann man fasten darf. Schwangere Damen oder eben wenn man chronische Krankheiten hat, dann darf man ja nicht fasten. Und wenn man das nicht begriffen hat und sich den ganzen Tag zwingt zu fasten, dann bin ich auch der Überzeugung, dann kann man es auch gleich sein lassen, weil es einem nichts bringt.
Ja, Leute, die ausrasten, wenn andere nicht mitfasten. Gibt es das, dieses Phänomen? Wie ist das zum Beispiel in Katar oder Ägypten? Wie groß ist der Druck auf alle, da mitzufasten am Ramadan, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, ob sie Lust haben oder nicht?
Ja, Druck auszuüben ist natürlich nicht zielführend. Das Fasten muss aus einer inneren Überzeugung heraus stattfinden. Ansonsten ist es nicht zielführend. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist ja so, dass das Fasten für diejenigen Pflicht ist, die das körperlich auch hinbekommen, die nicht auf Reisen sind oder die keine anderen Hindernisse haben. Und deswegen jemanden anzufahren, weil er in der Öffentlichkeit was isst oder trinkt während der Fastenzeit, ist aus vielerlei Hinsicht absurd. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen in der Öffentlichkeit in so eher konservativ geprägten Ländern oder Regionen dann auch davon ausgehen, dass Muslime in der Öffentlichkeit aus Anstand nicht essen und trinken, damit diejenigen, die fasten, eben, dass es ihnen erleichtert wird. Aber es ist nicht verboten.
Eine Kritik, die man immer wieder mal hört, ist an diesen ganz konkreten Regeln des Ramadan, weil relativ klar ist, dass in der Nordhalbkugel in bestimmten Jahreszeiten die Sonne nie untergeht, es immer hell ist. Das heißt, der Islam ist also eine Religion nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in einer bestimmten Region der Welt. Kann man das so sagen, Ibrahim?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also es gibt verschiedene Berechnungsmethoden. Eine Berechnungsmethode ist, dass man sich am Sonnenstand orientiert. Und da stimmt es. Im Norden, so nördlich von Norwegen zum Beispiel, gibt es Jahreszeiten, wo die Sonne überhaupt nicht untergeht oder gar nicht aufgeht. Da geht diese Berechnung nicht auf. Dann sagt man, ja gut, dann richtet euch nach Mekka. Aber es gibt eine andere Berechnungsmethode, die richtet sich nach der Helligkeit. Und auch wenn die Sonne überhaupt nicht auf- und untergeht, ändert sich die Helligkeit am Horizont. Und aufgrund dieser Helligkeit kann man die Fastenzeiten auch bestimmen. Und das gelingt auch. Und da gibt es Experten, die das auch machen für Regionen, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder.
Das war unsere Rubrik gegen den Strich, wo wir kritisch nachfragen wollen. Ich hoffe, es ist uns gelungen.
Jetzt wissen wir also, was ihr beide fastet und wieso. Mich würde noch interessieren, was ihr aus dieser Fastenzeit mitnehmt, wenn ihr sie beendet. Verändert sich da bei euch was? Welche Erkenntnisse gewinnt ihr während der Zeit?
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass Fasten was Befreiendes haben kann. Eben, wir hatten es davon, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und da kann sowas, was einfach mal wegzulassen und sich auch diesem Konsumdruck fast schon irgendwie zu entziehen, kann was unheimlich Befreiendes haben und was nochmal wieder Kraft von mir selbst weckt. Und das nehme ich irgendwie aus jeder Fastenzeit wieder mit, dass so ein Verzicht nicht unbedingt heißen muss, ich verzichte einfach nur darauf, sondern das kann mich trotzdem irgendwie stärken.
Und du, Ibrahim?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass Dinge, die selbstverständlich waren vor dem Ramadan, auf einmal nach dem Ramadan einen besonderen Wert haben. Ich vergleiche das immer so mit jemandem, der überhaupt gar ein Jahr lang keinen Zucker isst oder trinkt, Kaffee ohne Zucker, und das erste Mal Zucker probiert. Da kommt dieser Geschmack sehr, sehr intensiv. Also dieses, wenn man auf etwas verzichtet und das dann wieder probiert, dann reicht eine kleine Dosis, um dieses Gefühl wieder ganz intensiv wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist im Monat Ramadan bei mir auch so. Und ich versuche auch im Monat Ramadan ein ganz inniges und intensives Verhältnis zum Koran, also zum Wort Gottes, aufzubauen und versuche die Prinzipien und Empfehlungen des Korans auch dann nach dem Ramadan umzusetzen, Stück für Stück in mein Leben zu implementieren.
Damit wissen wir, was ihr aus dem Fasten mitnehmt. Bleibt meine Frage an dich, Utku, was du aus unserem Gespräch jetzt gerade mitnehmen wirst.
Ja, ich glaube, was ich mitnehme, ist, es ist was Individuelles. Und mich zum Beispiel fasziniert dieser Gedanke, jetzt neudeutsch gesagt, der Challenge. Wir hatten ganz am Anfang diesen Zuspieler, wo zwei junge Frauen sagen, wenn sie diesen Ramadan durchgehalten haben, dann gibt ihnen das Selbstvertrauen, dann stärkt sie das. Und steckt für mich so in dieser Challenge drin. Ich habe eine Herausforderung und ich bin ihr gewachsen, ich meistere sie. Und ein anderer Gedanke, den wir auch heute schon angesprochen haben, war, dass man während des Ramadans versucht, achtsam mit seinen Mitmenschen umzugehen, freundlich zu sein, nicht schlecht zu denken, nicht schlecht zu reden über andere, sondern einfach achtsam mit seinen Mitmenschen um sich herum zu sein, mit der Familie, mit den Freunden, mit den Kollegen.
Ich bin auch wieder ein bisschen angefixt und ich denke mir, dass ich das anderen Leuten erzählen muss, wenn ich mir das vornehme und dass ich mich davor mental einstellen kann und vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal vielen Dank euch beiden für eure Offenheit und fürs Dasein.
Vielen Dank an dich, Benjamin Reis.
Gern. Vielen Dank fürs Einladen.
Und vielen Dank auch an Ibrahim Aslandur.
Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und allen, die zugehört haben, tschüss und bis nächstes Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch da, wo ihr Podcasts hört. Tschüss, sagen Sophie Rebmann.
Und Utku Pasaka. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören.